Die Idee ist eigentlich, diesem Phänomen Racial Profiling auf den Grund zu gehen und zu schauen, wie es eingeschrieben ist in strukturelle und institutionelle Rassismen und Formen von Gewalt.
Was heißt strukturelle und institutionelle Formen? Kannst du uns ein Beispiel geben?
Eine Form von institutionellem Rassismus ist sicher, dass Menschen aus sogenannten Drittstaaten nicht dieselben Rechte haben in der Schweiz wie Migrantinnen aus anderen europäischen Ländern. Das ist eine Grenzziehung, die eigentlich sehr willkürlich passiert, wo davon ausgegangen wird, dass gewisse Menschen fremder sind oder mehr anders sind als Menschen, die als Schweizerinnen, als Schweizer wahrgenommen werden. Und es gibt ja die Fremdenpolizei erst seit dem Ersten Weltkrieg. Und eigentlich kann man beobachten, oder es gibt auch einen Text im Buch, der das sehr schön nachzeichnet, wie all diese Verschärfungen einen rassistischen Kern haben. Also diese Frage, wer ist fremd, wer ist Mitbürgerin, Mitbürger und wer nicht, dass da eigentlich bewusst oder unbewusst ganz klare Grenzen gezogen werden. Und diese wollen wir verstehen in dem Buch und vor allem wollen wir das Phänomen auch ein bisschen ausweiten. In der Regel, wenn der Begriff Racial Profiling fällt, denkt man an schwarze Männer, die in der Öffentlichkeit schikaniert werden, sich ausweisen müssen. Und wir wollten eigentlich auch aufzeigen, dass wir davon ausgehen, eigentlich sind alle Menschen davon betroffen, auch diejenigen, die zusehen. Das macht auch etwas mit der Mehrheitsbevölkerung, mit der Dominanzbevölkerung, wenn sie diese Kontrollen als normal wahrnehmen.
Racial Profiling ist ein Begriff, der oft fällt im Zusammenhang, wenn Männer kontrolliert werden, also männliche People of Color, aufgrund ihres Aussehens auf der Straße von der Polizei angehalten werden. Was ist denn mit den Frauen?
Ja, da hat ja die Allianz gegen Racial Profiling auch eine Studie dazu gemacht und festgestellt, dass es sehr wohl auch Frauen betrifft. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, es sind mehr Männer und Transpersonen, die als potenziell kriminell angesehen werden, weil sie eben nicht der weißen Norm entsprechen. Bei den Frauen gibt es Sexarbeiterinnen, die von Erfahrungen von rassistischen Polizeikontrollen erzählen. Und was man auch bedenken muss bezüglich Frauen, dass es viele Fälle auch gibt, wo die Polizei wegschaut. Und das ist auf eine Art auch wieder die andere Seite von Racial Profiling, also dass sie nicht als schützenswert gesehen werden. Aber ich glaube, es ist schon so, dass es bestimmte Gruppen von People of Color gibt, die mehr im öffentlichen Raum von Racial Profiling betroffen sind, wohingegen zum Beispiel Sexarbeitende dann in einem Etablissement einfach mehr oder intensivere Kontrollen erfahren. Also auch weiße Sexarbeiterinnen werden kontrolliert, aber dieser Grundverdacht, dass da vielleicht noch Drogen im Spiel sein könnten und so weiter, das ist schon etwas, was sich auch wieder vermehrt Sexarbeitende of Color damit auseinandersetzen müssen, also sowohl Männer wie auch Frauen.
Die Rolle der Frauen bzw. der Sexarbeiterinnen ist ein Thema, das ihr anschaut in eurem Buch Racial Profiling. Welche anderen Bereiche beleuchtet ihr denn auch noch?
Ja, es gibt einen Text, wo es um Sinti, Roma, Jenische geht, um Fahrende oder auch sesshaft gewordene Fahrende. Es gibt einen Text von einem Paar, das eine schwarze Person und eine weiße Person, die eigentlich beschreiben, wie sie innerhalb der Liebesbeziehung auch darum ringen, eine Sprache zu finden, wie überhaupt über Rassismus geredet werden kann, weil das eben auch ein sehr tabuisiertes Thema ist, weil es in der Schweiz vor allem ein sehr enges Verständnis von Rassismus gibt. Es wird häufig mit Rechtsextremismus verwechselt, das ist etwas anderes. Uns geht es wirklich darum, das Othering aufzuzeigen, das im Alltag stattfindet. Und eben Racial Profiling ist eine Form. Wir schauen aber auch an, wie innerhalb von Familien, also es gibt ein Gespräch zwischen 7 oder 8 Frauen, die im Kontext von BLASH, einem Netzwerk schwarzer Frauen, zusammengekommen sind und die sich darüber austauschen, wie sie als Personen, die in Westeuropa, in Deutschland und in der Schweiz aufgewachsen sind, wie sie Rassismus erlebt haben und wie das innerhalb von ihren Familien tradiert wurde, also wie man darüber spricht oder gesprochen hat oder was man eben nicht ansprechen konnte und wie sich das über Generationen fortsetzt. Eine Figur, die immer wieder auftaucht in dem Buch, ist Mohamed Babaile, der ja sich verweigert hat, sich auszuweisen bei einer Polizeikontrolle und der das vor Gericht gezogen hat. Und sein Fall kommt demnächst auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und es gibt eine Forschungsgruppe, die bei diesem Prozess dabei war. Im Buch gibt es eine Beschreibung, wie dieser, was da im Gerichtssaal eigentlich abging, was da passiert, wie sein Anliegen bagatellisiert wird oder wie eigentlich das Recht schlussendlich immer auf der Seite der Stärkeren bleibt. Und das ist in diesem Fall eben die Polizei. Es gibt auch einen Text der ASZ, der Autonomen Schule Zürich, wo sie darüber reden, wie sie die Menschen, die zu ihnen an die Schule kommen, sensibilisieren. Und was sicher auch ganz wichtig ist, ist der Widerstand. Also wir wollen eigentlich zeigen, wie sich gleichzeitig auch ein antirassistischer Widerstand formiert. Und auch der hat viele verschiedene Gesichter und soll auch verschiedene Gesichter haben.
Lass uns über Widerstand sprechen. Ich als Zivilistin gerate an eine Szene heran, wo eine Person of Color von der Polizei festgehalten wird, kontrolliert wird. Wie soll ich mich verhalten?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil du ja auch nicht über den Kopf der kontrollierten Person hinweg etwas unternehmen möchtest. Also sicher ist mal gut, einfach stehen zu bleiben und das zu beobachten. Vielleicht kannst du Blickkontakt aufnehmen mit der Person, die kontrolliert wird. Vielleicht kannst du dich auch auf ganz niederschwellige Art einmischen und nach dem Grund der Kontrolle fragen. Und was du auf alle Fälle darfst, ist filmen. Grundsätzlich ist das nicht verboten. Es kann aber sein, dass die Polizei dann auf dich zukommt und dich als Störenfried bezeichnet. Und ich glaube, wichtig ist einfach immer korrekt zu bleiben, höflich zu bleiben, sich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber es kann für eine kontrollierte Person schon eine Ermächtigung darstellen, wenn jemand einfach dasteht und zuschaut und danach vielleicht fragt, bist du okay? Kann ich irgendwas für dich tun? Also solche Signale kann man auf alle Fälle senden.
Du hast vorhin den Begriff des Othering erwähnt. Was ist mit Othering genau gemeint?
Othering, das Wort anders, kommt ja darin vor, anders gemacht werden, zur anderen gemacht werden. Zum Beispiel jemand hat gerade Haare, jemand hat gekrauste Haare, dann gibt es die normalen Haare und die anderen Haare. Das ist eine Art von Othering, dass man immer schon davon ausgeht, wer gehört zur Norm, beziehungsweise dass damit eine Norm hergestellt wird. Das andere ist außerhalb der Norm. Das andere ist das, was markiert wird, was gerechtfertigt werden muss, was sich erklären muss. Woher kommst du? Warum bist du da? Weil Othering innerhalb einer rassistischen Struktur passiert, ist es für mich auch eine Form von Rassismus, weil es eigentlich einfach wieder bestätigt, wer gehört dazu und wer nicht.
Es gibt ja immer zwei Seiten des anderen, also das negativ besetzte, gleichzeitig auch das Fremde, das ja auch eine gewisse Faszination ausüben kann, also so das Klischee der Reiz des Fremden. Ist denn positiv besetztes Othering weniger schlimm?
Ich würde einfach sagen, es sind zwei Seiten derselben Medaille, weil schlussendlich geht es ja immer darum, das eigene zu konstruieren und das eigene eben als normal zu konstruieren. Und natürlich sind wir alle unterschiedlich und hoffentlich interessieren wir uns auch alle für diese Unterschiede. Aber die Frage ist einfach, an welchen Körpern wird es festgemacht und wer befindet sich dann immer auf der anderen Seite dieser Linie. Und das ist einfach sehr, sehr anstrengend, das ist psychisch belastend. Das merken auch Personen, die nahe im Umfeld einer Person leben, die sich immer wieder damit auseinandersetzen muss, dass sie angeschaut wird, dass sie sich überlegt, was ziehe ich an, damit ich weniger auffalle, damit ich zum Beispiel auch einer Polizeikontrolle besser entgehen kann.